Då gör vi några glas med sen. Guten Morgen auch von meiner Seite. Sehr schön, dass wir hier sein dürfen, also meine Tochter und ich. Meine Frau hat heute einen Dienst in der Gemeinde, aber ich bin spontan eingesprungen und bin dankbar dafür, weil ich ja auch schon mal spontan absagen musste. Das war vor einigen Wochen. Da ging es mir gar nicht gut morgens, da habe ich spontan dann morgens gesagt, ich kann nicht kommen. Und jetzt ist es so geworden. Dann nennen wir es, wie es ist. Sehr schön. Grüße auch von Endingen, von den Geschwistern. Wir freuen uns sehr, mit euch verbunden zu sein. Es ist super und sehr wichtig, dass wir zusammenstehen. Ich habe zu Beginn eine Eingangsfrage. Wer von euch hat einen guten Freund oder eine gute Freundin? Zweite Frage ist ein bisschen schwieriger. Wer von euch ist ein guter Freund oder eine gute Freundin? Ich frage mal nicht, mich meine Hand zu heben. Ja, ein Freund sein und das birgt Herausforderungen. Wem fällt es schon leicht? Wir alle versagen da. Aber wer fällt euch ein, wenn es ums Thema Freundschaft geht? Welche Person aus dem Alten Testament?
David und Jonathan.
David und Jonathan, gut. Kennst du das Thema? Wir möchten heute Morgen Jonathan anschauen. Ein ganz interessanter Mann. Und ich finde es so spannend, dass die Bibel ihr nichts auslässt. Sie sagt da über die Menschen der Heiligen Schrift, was passiert ist. Ganz schonungslos. Und auch bei Jonathan, und er war auch ein sündiger Mensch. Aber über ihn habe ich nichts Negatives gefunden. Ist ganz interessant. Und es sind wenige Menschen aus der Bibel. Bei den allermeisten, da haftet irgendwas an. Und bei ihm, ganz interessant. Ich hätte ihn gern kennengelernt. Ich habe drei Punkte dabei. Erstens Jonathans Freundschaft. Zweitens Jonathans Vater. Und drittens Jonathans Glaube. Wir starten mit erstem Punkt, Jonathans Freundschaft. So wichtige Kennzeichen von einer wirklich echten Freundschaft sieht man ja bei ihm in seinem Leben. In der Freundschaft zwischen Jonathan und David. Und nachdem der Hirtenjunge David den Riesen Goliath sozusagen erlegt hat, da treffen die sich zum ersten Mal. Ihr dürft gerne mit aufschlagen, wenn ihr möchtet, wenn ihr eine Bibel dabei habt. 1. Samuel Kapitel 18, wir werden so Auszüge lesen. Von 1. Samuel 18, 1 bis 4 möchte ich eingangs lesen. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander. Denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und gab es David, dazu seinen Waffenrock, sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Jonathan liebt David wie sich selbst. Warum wohl, habe ich mich gefragt. Das ist eine besondere Liebe, das macht man ja nicht bei jedem Menschen. Und er liebt ihn wie seine eigene Seele. Das kommt mehrmals vor. Wir sind seelenverwandt. Da hat er einen gefunden, der endlich so tickt wie er selber. Endlich einer, der das gleiche Ziel hat, der die gleiche Gesinnung hat wie ich, der auch in die gleiche Richtung denkt und lebt und die gleiche Lebenseinstellung hat, und die gleiche Einstellung zu Gott. Weil das verbindet sie so arg. David und Jonathan, beide suchen die Ehre Gottes. Ist so interessant. Und haben das als höchstes Ziel in ihrem Leben. Und zeichnen sich auch aus durch ein ganz, ganz tiefes Gottvertrauen, wenn er die Geschichten lest. Es heißt in Kapitel 14, Vers 6, da sagt David, Gott kann durch viele oder durch wenige wirken. Also auch durch mich. Er hat ein großes Gottvertrauen. Und es sagt Jonathan. Und David sagt, nachdem er gegen den Goliath gewonnen hat. Der Herr hat von Löwen und Bären errettet. Er wird mich auch vor diesem Philister erretten. Also beides Mal sehen wir dieses, Gott wird es tun, nicht ich. Das haben sie beide gemeinsam. Den gleichen Gott, das gleiche Lebensziel, auch die gleichen Feinde. Und nichts schweißt mehr zusammen als den gleichen Gott. Und den zu lieben und dem so zu vertrauen. Ihr kennt vielleicht den Autor der vom kleinen Prinz, Saint-Exupéry, der hat gesagt, Definition von Gemeinschaft, nicht die Summe der Interessen, sondern die Summe der Hingaben. Das ist Gemeinschaft. Zu was man hingegeben ist. Beide waren hingegeben zu diesem gemeinsamen Ziel. Gott die Ehre zu geben. Und das hat sie auch zu besten Freunden, glaube ich, gemacht. Also Jonathan, er hat gesehen, David besiegt diesen riesen Goliath ohne Kriegswaffen. Das war ja auch einmalig damals. Und er freut sich über diese wunderbare Errettung. Das ganze Volk Israel hat sich gefreut. Aber bei Jonathan sehen wir noch mehr. Der hat sich nicht bloß gefreut darüber, dass jetzt endlich die Errettung da ist und der Feind ist besiegt. Der hat sich auch an dem Erretter gefreut. Also an der Person, die den Sieg herbeigeführt hat. Das finde ich so interessant. Er sagt nicht nur, Gott sei Dank, jetzt haben wir gewonnen, der Riese ist tot, der Feind ist überwunden, wir sind gerettet, wir können nach Hause gehen und sind glücklich. Jonathan sagt, ich freue mich über den, der den Sieg uns gebracht hat. Über diese Person. Der freut sich nicht nur am Sieg, der freut sich über den Sieger. Über den, der uns den Vorteil gebracht hat, die Rettung. Der findet nicht bloß das Werk anziehend, das, was passiert ist, sondern den, der das Werk vollbracht hat. Und da habe ich so an uns denken müssen. Sind wir mehr mit Erlösung beschäftigt und mit Themen um die Erlösung herum und weniger mit dem Erlöser selber? Wie oft vergisst man da den Heiland, diese Person? Unser Glaube ist ja personenbezogen, auf eine Person. Nicht um Dinge, Sachen, Aktivitäten, sondern eine Person. Jesus Christus. Paulus sagt, was mir irgend Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust, wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, auf dass ich Christus gewinne. Nicht die Gemeinde, die Bibel oder irgendwelche Aktivitäten, Christus, diese Person. Und was sie auch verbindet, ist die Gewissheit, ich bin sicher in Gottes Hand. Das verbindet die beiden auch. Er beschützt uns, weil wir ihm gehören. Das wissen beide. Und das verbindet sie so. Martin Luther, der hat einen Freund gehabt, der hieß Philipp Melanchthon. Und die waren unterwegs. Und der Melanchthon, der war ein bisschen ängstlicher. Und die waren auf der Flucht und mussten den Fluss überqueren. Und Melanchthon, der hat gezögert, Angst gehabt. Fluss, Hindernis, weiß auch nicht. Und Luther sagt bloß zu ihm, Philipp, Domini Summus. Wer kann Latein? Pitt? Summus, wir sind Gottes. Domini Summus. Wir gehören Gott. Wir sind in Gottes Hand. Fluss hin oder her, Gebirge hin oder her. Wir sind in Gottes Hand. Das haben die beiden auch gewusst. Seine Kleidung, haben wir gelesen, gibt er David in Vers 4. Übrigens passt es ihm. David hat schon mal Kleidung anprobiert vom König Saul. Die hat ihm nicht gepasst. Kein Wunder. So unterschiedliche Menschen, da passt die Kleidung auch nicht. Hier passt die Kleidung. Die beiden, die passen nicht nur innerlich zusammen, die haben sogar die gleiche Kleidergröße. Die passen. Das passt. David zieht seine Hirtenlumpen aus und er zieht Prinzenkleider an. Völlig unverdient. Da müsste ich an Jesus denken, der uns seine Kleider der Gerechtigkeit anzieht. Völlig unverdient. Und meine schmutzigen Lumpen zieht er an. Nimmt sie auf sich. Der beste Tausch, den es jemals gab. Das dauert nicht lange, da muss ich die Freundschaft bewähren. Logisch, alles muss ich bewähren. Sonst ist es nichts. Und was gut ist, bewährt sich auch. Und Saul verfolgt ja David bis aufs Blut. Das ist ja furchtbar. Saul droht und tyrannisiert und nutzt seine Macht und Stärke aus. Und Jonathan steht mittendrin. Mittendrin. Und Saul befiehlt seinen Leuten, David zu töten. Er befiehlt sogar Jonathan, David zu töten. Würdest du das machen, deinen besten Freund töten? Daher warnt er den David vor seinem Vater. Wir springen ins Kapitel 19. Und ich möchte lesen 1 bis 6. Saul aber redete zu seinem Sohn Jonathan und zu allen seinen Knechten, dass sie David töten sollten. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte großes Wohlgefallen an David. Darum berichtete Jonathan dies dem David und sprach: Mein Vater Saul trachtet danach, dich zu töten. So nimm dich nun morgen in Acht und bleibe verborgen und verstecke dich. Ich will aber hinausgehen und neben meinem Vater auf dem Feld stehen, wo du bist. Und ich will mit meinem Vater deinetwegen reden, und was ich sehe, das will ich dir berichten. Und Jonathan redete Gutes über David zu seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Der König versündige sich nicht an seinem Knecht David, denn er hat keine Sünde gegen dich getan und seine Taten sind dir sehr nützlich. Denn er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen, und der Herr hat ganz Israel eine große Rettung bereitet. Das hast du gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich denn am unschuldigen Blut versündigen, indem du David ohne Ursache tötest? Da hörte Saul auf die Stimme Jonathans, und Saul schwor: So wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Ein Freund warnt vor Gefahren, und zwar rechtzeitig. Und das tut er aus Liebe, um ihn zu schützen, dass es seinem Freund gut geht. Er lässt ihn nicht hängen, auch bei Problemen. Und er führt sogar mit seinem Vater jetzt ein Vier-Augen-Gespräch. Ich weiß nicht, wie es bei euch früher war, bei mir war das so, da hat mein Vater mit mir ein Vier-Augen-Gespräch geführt und nicht ich mit meinem Vater. Hier geht es andersrum. Der Sohn redet mit dem Vater und sagt ihm: Hör mal, so geht's nicht, oder? Pass mal auf, was du tust. Und Saul lenkt ein. Kurzzeitig lenkt er ein. Aber der nächste Mordversuch kommt und der nächste Speer fliegt und David muss ja fliehen. Er kennt die Geschichte und er schüttet Samuel sein Herz aus. Und die Frage ist, wie lange geht es gut? Wie lange hält der Freund zu seinem Freund, der Feind seines Vaters, den der Vater zu seinem Feind gemacht hat? Wenn die Krise sich zuspitzt, dann zeigt sich ja, wie gut die Freundschaft ist. Wenn es hart auf hart kommt. Und David hat Angst und versteht die Welt nicht mehr, muss fliehen und er versteckt sich. Und wir springen ins Kapitel 20, Vers 1 bis 4. David aber floh von Najot bei Rama und kam und redete mit Jonathan. Was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Und was habe ich vor deinem Vater gesündigt, dass er mir nach dem Leben trachtet? Er aber sprach zu ihm: Das sei ferne, du sollst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, das er nicht meinen Ohren offenbaren würde. Warum sollte denn mein Vater dies vor mir verbergen? Es ist nichts daran. Und David fuhr fort und schwor: Dein Vater weiß genau, dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe. Deshalb wird er denken, Jonathan soll dies nicht erfahren, damit er nicht bekümmert ist. Und wahrlich, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Jonathan aber sprach zu David: Ich will für dich tun, was dein Herz begehrt. Jonathan nimmt die Nöte seines Freundes ernst. Ich will für dich tun, was dein Herz begehrt. Er sagt nicht: Stell dich nicht so an, wird schon wieder besser, lass mal Gras drüber wachsen, wir finden schon irgendwie eine Lösung. Ich will für dich tun, was dein Herz begehrt. Ich tue alles für dich. Das ist Freundschaft. Was für ein Beispiel von selbstloser Liebe. Wie viel bin ich bereit, für einen Freund zu tun? Manchmal endet die Freundschaft bei Problemen. Jonathan hilft seinem Freund, dann endgültig auch zu fliehen, und die beiden müssen Abschied nehmen voneinander. Die wissen nicht, ob sie sich wiedersehen. Und tatsächlich sehen sie sich noch einmal. Die letzte Begegnung in der Wüste Sif wo David sich versteckt. Da besucht ihn Jonathan noch einmal, Kapitel 23, und da verabschieden sie sich. Übrigens versteckt sich ja David und keiner weiß, wo er ist. Der König sucht ihn überall, nur Jonathan weiß, wo er ist. Er findet ihn. Die haben die gute Kommunikation, Freunde. Kapitel 23, Vers 16. Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte dessen Hand in Gott. Der Freund Jonathan riskiert nochmal sein Leben, um seinen Freund David nochmal zu ermutigen. Wahre Freundschaft wird nicht durch Gefahren beendet, nicht durch Herausforderungen beendet. Und durch eine Freundschaft wird hier der Palast gegen den Wald getauscht, Annehmlichkeiten gegen Schwierigkeiten getauscht. Jonathan steht zu seinem Freund auch in gefährlichen Situationen. Er besucht ihn, er ermutigt ihn, vor allem auf Gott zu vertrauen. Und er lenkt seinen Blick auf Gott. Er stärkt dessen Hand in Gott. Wie tröstest du deine Mitmenschen? Wir vertrösten ja schnell, aber er tröstet richtig. Wo lenkst du die Blicke der anderen hin? Die Umstände auf Gott. Er lenkt die Blicke Davids auf Gott. Sprüche 17, Vers 17. Ein Freund liebt zu jeder Zeit. Das jeder muss man sich unterstreichen. Zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Wenn alles easy läuft, dann ist Freundschaft nicht schwer. Freundschaft wird bewiesen, wenn es jemand dreckig geht. Also Jonathan hat es bewiesen, die Freundschaft und die wahren Eigenschaften des Freundes. Er will geben und nicht nehmen. Das ist ihm wichtig und er verliert auch viel. Und er ist bereit, Opfer zu bringen. Hätte er nur seinen eigenen Vorteil gesucht, wäre dann David als Freund überhaupt in Frage gekommen? Ein Freund, von dem er so wenig hat, der ihm nur Stress bringt und Ärger und die Feindschaft vom Vater. Da hätte er andere ausgewählt als Freund. Er nimmt Nachteile in Kauf und er stellt sich zu ihm, auch wenn das heißt, sein Ansehen wird beschädigt, seine Karriere wird beschädigt. Er investiert in David. Investierst du auch in Menschen, in andere Menschen, zu ihrem Wohl? Wir kommen zu Punkt 2 und das ist Jonathans Vater. Jonathans Vater ist ja ein schlechtes Vorbild gewesen für Jonathan. Und wir wundern uns vielleicht, warum Jonathan so einen edlen Charakter hat bei so einem Vater. Aber wir sehen auch, es ist nicht immer eine Ausrede. Ja, mein Vater ist halt so, deswegen muss ich auch so sein. Man kann auch anders sein, auch wenn der Vater so war. Und er war anders. Der Jonathan, das ist so schön und er hebt sich so krass ab von seinem Vater, weil Saul war ja ein Heuchler. Der hat so getan, als ob. Und wir leben auch in einer Welt voll Heuchelei. Man tut so, als ob. Und der Schein ist oft mehr als das Sein. Wo in der Welt wohl geheuchelt und getäuscht wird. Das Äußere hat oft mehr Bedeutung als das Innere, als das Echte. Auch er war äußerlich attraktiv, Saul. Ah, im Kopf größer als alle anderen. Aber was hat es gebracht? Es war nur äußerlich. Bei uns besteht ja zum Glück nicht die Gefahr, dass wir Heuchler werden, gell? Weil bloß bei Saul so. Wir sind ja immer aufrichtig, schätze ich. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welches ist die Heuchelei, sagt der Herr Jesus in Lukas 12, Vers 1. Heuchelei ist ein Eindruck zu vermitteln von was, was gar nicht da ist. Man tut so, als ob. Es entspricht gar nicht der Realität. Aber es gibt ja Gründe dafür, warum man das tut. Man kann eine Lüge leben, tatsächlich. Und das hat Saul, finde ich, richtig auf die Spitze getrieben. Manche Menschen glauben nämlich tatsächlich, so wie Saul das auch gemacht hat, was andere über mich denken, das zählt mehr als das, was ich in Wirklichkeit bin. Das ist ein Irrglaube, wie bei Saul. Und als Samuel zum Beispiel konfrontiert mit dem Fehler, sagt Saul immer, ich habe nichts falsch gemacht, die anderen sind schuld. Das Volk und irgendwelche anderen, aber nie ich. Ich bin selber irgendwie immer aufrichtig gewesen, aber das ist ja gerade die Unaufrichtigkeit von ihm. Er bemüht sich immer, ein besseres Bild von sich selber zu zeichnen, als es eigentlich ist. Das ist ja anstrengend, oder? Überleg dir mal. Da darf ja nie jemand die Wahrheit rauskriegen. Wenn man immer irgendwie so tun muss, dass die Maske aufrecht erhalten wird, ist ja schrecklich, wie anstrengend das sein muss. Aber das sehen wir bei Saul ein ganzes Leben lang. Und ich habe so einen Verdacht, dass nicht bloß Saul so eine Neigung hat, sondern dass es viele Menschen haben. Oder sind wir nicht so verkommen wie Saul? Sind wir aus einem anderen Material vielleicht? Also der tarnt immer, seine Habsucht tarnt er mit schönen, wohlklingenden Worten, tarnt seinen Egoismus, aber er lebt eigentlich in der Lüge. Wenn man das mal anfängt, das ist möglich, das auch in jungen Jahren schon anzufangen, etwas vorzuspielen, was gar nicht echt ist. So eine schauspielerische Leistung und so ein Verhalten, dass sie sich immer tiefer ins Herz einnistet, je länger man das übt. Da kann man seine Rolle spielen. Da erfindet man eine künstliche Außenseite, die manchmal sogar das Gegenteil ist von der Innenseite. Man versucht, einen möglichst positiven Eindruck zu machen, zieht vielleicht ein frommes Sonntagskleid an, so eine Maske. Eigene Vorzüge werden zur Schau gestellt, eigene Schwächen werden verschwiegen, verteidigt, aber nicht bekannt. Nach außen scheint man sanftmütig zu sein, demütig. Man schafft es aber nicht, sich bei jemandem zu entschuldigen zum Beispiel, jemanden freundlich zu begrüßen. So entsteht eine Kunstfigur. Saul war so jemand, ganz gefangen im Verhalten, ganz, ganz arg gefangen, der war gar nicht frei. Und ich frage mich dann so, bin ich echt? Bin ich wirklich frei? Und geknechtet von diesen Gedanken, was denken jetzt andere von mir? Trage ich eine Maske? Trägst du eine Maske? Und wenn ja, warum? Warum denn? Das Problem haben schon viele gehabt. Heuchelei. Auch Petrus hat er geheuchelt bei den Juden. Als die dann da waren, hat er sich anders verhalten, als wenn bloß die Heidenchristen da waren. Und Paulus weist ihn ja darauf hin. Und wer ist schon gern ein Heuchler? Niemand. Wir wollen doch aufrichtig sein. Aber es gibt ganz Schlaue, die sagen, nee, ich will kein Heuchler sein, auf keinen Fall. Ich bin gerade und ehrlich und aufrecht und ich tue nur, was ich auch wirklich überzeugt bin und zu was ich auch mich fühle und tue nur auch die Dinge, nach denen ich mich fühle. Ich bin ganz ehrlich. Als ob die Aufforderung Jesu dann eigentlich nur gelten, wenn man sich danach fühlt. Vielmehr gilt ja, wenn Jesus was sagt, das zu tun, auch wenn man sich nicht danach fühlt. Aber es geht ja nicht darum, dass wir uns an Gesetz halten. Ja, wir sind allergisch gegen Gesetzlichkeit bei uns, ich denke bei euch auch. Wir wollen keine Gesetzlichkeit, wir wollen in der Beziehung zum Herrn Jesus leben. Wir wollen keine Maske aufziehen, auf der einen Seite, keine Heuchler sein, aber auch nicht gesetzlich. Und wir haben Angst davor, dass Gesetzlichkeit sich vielleicht einschleicht. Aber was ist das überhaupt? Ganz kurzer Exkurs. Manche warnen ja sofort vor Gesetzlichkeit, wenn sie irgendwo ein Gebot wittern. Eine Anforderung. Man darf nicht dieses, man sollte jenes tun. Ich möchte eine Frage stellen. Ist die Anwesenheit von einem Gebot schon Gesetzlichkeit? Ist es, wenn die Eltern dem Kind etwas sagen, eine Anweisung machen, ist es Gesetzlichkeit? Ist es, wenn Älteste verbindliche Anordnungen vorgeben in der Gemeinde, Gesetzlichkeit? Oder was ist es überhaupt, Gesetzlichkeit? Ich denke, es hat sehr viel mit dem Herzen zu tun, mit meiner Einstellung. Wenn ich mich selber über andere erhöhe, durch eigene Leistung. Wir haben es gerade davon gehabt, Gesetzlichkeit. Und wenn ich scheinbar von mir denke, ich würde etwas die Regeln besser einhalten als mein Sitznachbar und fühle mich dadurch besser. Wenn ich mir was verdienen möchte, die Liebe Gottes, die Gnade, die nicht verdienbar ist, und das findet im Herzen statt. Im Alten Testament gab es Menschen, die haben sich an Gottes Gesetz gehalten, um sich selber zu verherrlichen. Aber es gab genauso Menschen, die haben sich ans Gesetz Gottes gehalten, um Gott zu verherrlichen. Beide haben das Gleiche getan, mit einem anderen, unterschiedlichen Motivation im Herzen. Es geht um dein und mein Herz. Immer geht es um unser Herz. Im Neuen Testament ist die Rede vom Gesetz Christi. Seine Anweisungen, seine Befehle für uns, in den Briefen auch von Paulus. Und das müssen wir Gläubige tun. Was da steht. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und der ist nicht gesetzlich, auch wenn er meine Gebote hält. Das ist Gehorsam, nicht Gesetzlichkeit. Ganz einfach. Wenn du vielleicht nicht gern gehorsam bist oder auch Schwierigkeiten hast mit gewissen Ordnungen oder die Ältesten stellen Regeln auf, aber du gehorchst trotzdem, keine Angst, du bist nicht gesetzlich. Du bist gehorsam. Es sei denn, du hast eine falsche Motivation. Lass uns da ganz fein differenzieren. Saul war auf jeden Fall nicht aufrichtig. Er hat eine Lüge gelebt. Er hat Menschen mehr gefürchtet als Gott. Wen fürchtest du mehr? Gott oder Menschen? Muss jeder selber entscheiden. Saul hat die eigene Ehre gesucht. Er bittet ja Samuel mal drum. Bitte ehre mich vor dem Volk. Das ist mir das Wichtigste. Dass alle gut von mir denken. Ein armer Mann. Der stand sich selbst im Weg. Manchmal stehen wir uns selbst im Weg. Ich habe mich auch schon gefragt, was steht mir im Weg in meinem Glaubensleben? Ist da was, was mich hindert, was ich wegräumen sollte? Kann eine Ursache sein für Niederlagen im Glauben. Ich möchte euch ermutigen, ehrlich ans Licht bringen. Der Herr Jesus sagt in Johannes 8, die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit. Ehrlich ans Licht bringen und bekennen. Wow, das macht frei. Das Gute ist, Gott kennt dich und mich und er liebt uns trotzdem. Er kennt unser Herz. Lasst uns aufrichtig sein und nicht wie Saul, auch wenn es manchmal unangenehm ist, aufrichtig zu sein. Und es meinem Stolz einen ganz ordentlichen Schlag versetzt. Aber aufrichtig ist so wichtig. Das ist so, wird mir immer wichtiger, weil man kann eine Lebenslüge auch leben. Ich kenne das von der Kindheit. Man kann in ständigem Kontakt zu Gläubigen sein. Man kann jeden Sonntag kommen und seine Maske aufziehen und die Lieder alle auswendig und auch Gebete nachplappern. Und der Herr Jesus sagt trotzdem, ich kenne dich nicht. Du gehörst gar nicht zu mir. Das ist alles ein Schauspiel. Du hast kein neues Leben. Man kann sich so viel angewöhnen und das ist Selbstbetrug. Es geht um Echtheit. Kein krampfhaftes Befolgen von Regeln. Echte Beziehung zu Jesus. Dritter Punkt, Jonathans Glaube. Wir haben jetzt ganz kurz das Leben Sauls gestreift, wie das war. Jonathan und David, die bilden einen Kontrast dazu. Einen leuchtenden und einen positiven Kontrast zu all dem, was wir bei Saul sehen. An Heuchelei, an Eifersucht, an Mordlust, an Brutalität, an Egoismus. Das sehen wir bei den beiden viel weniger. Auch wenn sie Sünder waren, selbstverständlich. Beide haben gewusst, wenn der Herr selber kämpft, dann ist der Sieg sicher. Und er muss für uns kämpfen, sonst brauchen wir gar nicht anfangen. Wir brauchen ihn. Und obwohl sie weniger waren, wussten sie, wir gewinnen. Sie waren während Kämpfen oft in der Unterzahl, aber sie waren überzeugt, wir gewinnen. Ja, weil wir Frieden mit Gott haben. Weil wir im Reinen mit Gott sind. Dann kann man das wissen. Dann darf man das wissen. Und sie wussten das, weil sie Gott vertrauten und ihn kannten. Davon hängt so viel ab in unserem Glaubensleben, wie gut ich Gott kenne. Jetzt im dritten Punkt möchte ich noch ganz kurz mehrere Lektionen mit euch durchgehen, die Jonathan gelernt hat, die ich auch lernen möchte. Ihr vielleicht auch. Lektionen, wo er sich qualifiziert hat. Älteste Gemeindeleitung, seid ihr auch in der Findungsphase, die müssen ja auch qualifiziert sein. Er hat sich qualifiziert, er hat sich unter Beweis gestellt, qualifizieren. Zunächst mal, er hat die Ehre Gottes gesucht und hat gewusst, die Ehre gehört Gott, nicht mir. Sein Eifer ist ausgerichtet auf die Verherrlichung Gottes, nicht auf seine Person. Das finde ich so schön bei Jonathan. Und ganz anders als bei seinem Vater. 180 Grad anders. Dem es um seine Ehre ging. Jonathan will gar nicht im Mittelpunkt stehen. Will er gar nicht. Das braucht er nicht. Und ist sein ganzes Leben lang sichtbar, es geht nicht um mich. Das ist so schön. Wenn man denkt, es geht um mich, dann ist es sehr, sehr anstrengend. Und sehr, sehr schlimm. Und zum Leidwesen der anderen. Jonathan überlegt, was ist das Beste für das Reich Gottes? Saul überlegt, was ist das Beste für mich? Ständig. Jonathan sucht nicht einen eigenen Vorteil, er sucht den Vorteil des Volkes, der Gemeinde. In Kapitel 14, Vers 12, da sagt Jonathan: Denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben, nachdem er gelingen hatte bei einem Kampf. Er sagt nicht, der Herr hat sie in meine Hand gegeben. In die Hand Israels, des Volkes. Erinnert euch an Saul, der immer sagt, meine Hand, meine Ehre, mein Wille, mein Name. Sagt Jonathan nicht. Suchst du das Beste für die Geschwister, für die Gemeinde? Zum Vorteil für deine Mitgläubigen? Was nützt der Gemeinde? Was dient den anderen? Was ist ihnen zum Vorteil? Das bringt so viel Leid mit sich, wenn jemand an seinen eigenen Vorteil denkt. Und so viel Freude mit sich, wenn jemand an den Vorteil der anderen denkt. Saul will Menschen gefallen, Jonathan will Gott gefallen. Wem willst du gefallen? Das entscheide ja nicht ich, das macht ja jeder selber. Jeder tut selber entscheiden, wem er gefallen möchte. Wie wichtig ist dir dein eigener Name? Da haben Männer vor allem auch zu kämpfen. Wie wichtig ist mein eigener Name? Wie wichtig ist mir, was andere von mir denken? Was er auch gelernt hat, er kommt nicht zu kurz. In Kapitel 20, Vers 4, da haben wir gelesen, wo er seinem Freund diesen wunderbaren Satz sagt: Ich will für dich tun, was dein Herz begehrt. Zu Deutsch, ich tue alles für dich. Ich tue alles für dich. Ich tue für dich. Ich bin für dich da. Er, der eigentliche Thronfolger, normalerweise war weit davon entfernt, neidisch zu sein auf den, der jetzt den Thron besteigen wird. Der war nicht neidisch. Er hat die Lektion gelernt, Gottes Wille ist das Beste für mein Leben. Und was Gott für mich beschlossen hat, ist das Beste. Das hat er gelernt. Das ist ein Vorbild für mich. Und wenn Gott beschließt, David zum König zu machen, ja, wer bin dann ich, zu sagen, ich will aber König sein, ich bin aber eigentlich so Thronfolger. Mimimi. Er beugt sich darunter. Wunderbar. Mit vorbildlicher Selbstverleugnung. Ob ich das geschafft hätte? Du vielleicht. Das ist bewundernswert. Er ist sich gewiss, ich komme nicht zu kurz. Ich komme nicht zu kurz. Da, wo Gott mich hinsetzt, ist es wunderbar. Ich will es ihm überlassen. Weißt du das auch? Ja, manchmal vielleicht. Gell? Ich wünsche es uns. Er hat auch gelernt, ich muss mich nicht selbst verteidigen. Jonathan sagt ja nicht, David, komm, wir sammeln jetzt die Männer um dich, die sind eh motiviert, hochmotiviert, und wir putschen meinen Vater aus dem Amt. Wir machen mal nachts eine Aktion und wir zahlen es dem heim. Dann haben wir das Problem los. Dann können wir zwei hier super reich aufrichten, wir zwei dicke Freunde. Das wäre doch was, oder? Das macht er nicht. Er rebelliert nicht. Er stachelt seinen Freund nicht gegen den Vater auf, nicht gegen den König auf. Er plant keinen Präventivschlag. Warum? Er hat Respekt. Jonathan hat Respekt vor Gott. Er hat Respekt vor dem König. Er hat Respekt vor dem eigenen Vater. Er erhebt nicht die Hand gegen den eigenen Vater, obwohl der so schlimm ist, der Vater. Er kann das ertragen. Beide, Jonathan und David, sind Friedensstifter. Sie suchen den Frieden, auch wenn sie die Möglichkeit hätten, was ganz anderes zu machen. David auch hätte die Möglichkeit gehabt, sich selber das Problem zu lösen, indem er den König einfach fertig macht, zweimal. Aber er hat es nicht gemacht. Sie sind keine Spalter, sie sind Friedensstifter. Wunderbar. Es gibt viel zu wenige Friedensstifter heutzutage. Viel zu wenig. Die zusammenbringen. Sie wissen auch, die Rache ist Gottes Angelegenheit. Ich muss es nicht tun. Das macht Gott für mich, das macht er viel besser. Wir sind seine Werkzeuge. Wir müssen das Böse nicht rächen, muss auch nicht machen. Das ist befreiend. Dass du dich nicht verteidigen musst, dass Gott das macht, das ist doch befreiend, oder? Und wie oft machen wir es trotzdem? Wir müssen auch nicht über die, die über uns herrschen, so ein König Saul oder so Politiker, Bundeskanzler, Minister, über die müssen wir eigentlich ständig spotten und immer besser wissen, auch wenn wir es nicht verstehen, was passiert. Es ist viel leichter, über sie zu richten, als für sie zu beten. Gell? Kennt ihr das? Aber unsere Aufgabe ist ja, sie zu richten, oder? Wie oft betest du für deinen Bundeskanzler, für deine Minister, die du gar nicht leiden kannst? Wahrscheinlich so wenig wie ich. Jonathan hat auch was gelernt, was weiteres, er passt sich nämlich nicht an. Wie verhält sich denn Jonathan? Er stellt sich zu David, zu Gottes Gesalbtem. Bei all dem Chaos verliert er aber nicht die Beherrschung. Er lässt sich nicht anstecken von seinem Vater, der so Wutausbrüche hat und so unglaublich sich umlässt mit Polemik und Schimpfwörtern. Jonathan ist selbst beherrscht. Der kann sich kontrollieren. Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22, ist Selbstbeherrschung. Auch eine Qualifikation für Älteste. Selbstbeherrschung. Und was für eine Zerreißprobe innen drin muss es gewesen sein für Jonathan? Zwischen den Stühlen zu sitzen, mittendrin. Er kriegt es aber hin, einerseits seinen Vater nicht zu verunehren und andererseits seinen besten Freund nicht zu verraten, obwohl die Spinne feind sind. Das kriegt er irgendwie hin. Das ist ein diplomatisches Kunststück, oder? Dass er das schafft. Eine besondere Begabung von Gott, ganz bestimmt. Hätte ich das ausgehalten? Ich weiß nicht. Aber er. Ich hätte wahrscheinlich irgendwann mich auf eine Seite geschlagen. Habt ihr vielleicht auch schon mal drüber nachgedacht beim Bibellesen. Ja, warum hat er nicht sich gegen seinen Vater gewendet und sich voll für seinen Freund eingesetzt? Oder andersrum. Er hat es ausgehalten. Er ist ein Mann, der nach Prinzipien lebt. Er hat nicht eine Seite gewählt. Heute leben wir in einer Welt von ganz großem Konformitätsdruck geprägt. Gleich sein, in eine Richtung strampeln, alle auf eine Seite sich schlagen. Das Lagerdenken ist groß, nicht bloß in der Politik. Es gibt oft Lagerdenken. Ich habe gelesen, 2/3 der Deutschen geben an, dass sie aus Angst vor Sanktionen bei bestimmten Themen ihre Meinung lieber für sich behalten. Also ich muss ja gleich dich in ein Lager wieder einordnen. Ja, ich zähle mich zu dem oder zu dem Lager und auf jeden Fall nicht zu dem. Paulus hat es auch ein bisschen erlebt. Wenn Paulus sich der jüdischen Masse angeschlossen hätte, hätte er weniger Probleme gehabt. Er wäre nicht mehr so verfolgt worden. Keine Benachteiligung mehr erlebt, wahrscheinlich von den Juden. Er hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört, Galater 5, Vers 11. Aber wäre das richtig gewesen? Er war kein Opportunist. Bist du ein Opportunist? Sich auf eine Seite schlagen, wo man Vorteile hat, wo es am geschicktesten passt, oder an Menschen nach Prinzipien, so wie der Jonathan, der lebt nach Überzeugungen. Er ist überzeugt von etwas und tut es und trifft Entscheidungen auf Grundlage des Wortes Gottes. Und ihr Lieben, da kann man es nicht allen recht machen. Jonathan hat noch was gelernt. Er nimmt die Führung und Gottes Pläne an. Wow. Und ordnet sich darunter. Im Gegensatz zu Saul. Saul ist ja zornig, wenn sein Leben anders verläuft, als er sich's gedacht hat. Das passt ihm überhaupt nicht. Das habe ich mir völlig anders vorgestellt. Das kann er wohl nicht sein. Dass Gott jetzt so handelt und ich muss das tun und jenes tun. Nee, ich will mein eigener Herr bleiben. Das hat schreckliche Folgen, auch zwischenmenschlich bei Saul. Jonathan dagegen lebt Demut. Er hat es angenommen, dass Gott ihn führt und dass Gott bestimmt in seinem Leben. Das gibt ihm so eine besondere Kraft. Das gibt ihm auch einen gewissen Frieden. Das gibt ihm, glaube ich, auch Gelingen und Ruhe. Weil er angenommen hat, dass Gott führt. Das sieht man ganz besonders an seinem Verzicht auf den Königsthron. Finde ich. Wie ist es bei uns? Können wir das? Kann ich das? Kannst du das? Das annehmen? Was Gott in deinem Leben anordnet? Sünde ordne ich selber an, das ordnet er nicht an. Da haben wir uns auch viele Probleme zuzuschreiben. Aber mit der Gewissheit zu leben, Gott ist fehlerlos. Und Gott, wie es Gott macht, ist es gut. Und er ist liebevoll. Und er meint es gut mit dir. Wie gehst du mit Gottes Anordnungen um in deinem Leben? Hast du es angenommen, wo du von ihm hingestellt wurdest? Wie du begabt wurdest? Hast du ein Ja dazu, dass du bestimmte Talente vielleicht nicht hast, die du dir aber gewünscht hättest? Dass manche Wünsche für dich vielleicht unerfüllt bleiben? Kannst du es annehmen? Kannst du es annehmen, dass deine Gesundheit, deine Familie, dein Berufsleben, was auch immer, etwas anders verläuft, als du es dir erträumt hast? Kannst du verstehen und annehmen, dass Gott einen guten Plan damit hat? Ordnest du dich unter, wenn es auch in der Gemeinde vielleicht anders verläuft, als man sich es vorgestellt hat? Als es in deiner Vorstellung abzulaufen hätte? Wenn Geschwister und Entwicklungen auch in der Gemeinde anders verlaufen als in meinen Wünschen? Wenn es anders kommt, als ich es erwartet habe, wie gehe ich damit um? Paulus ist ja uns auch ein Vorbild. Er sagt ja auch, werdet meine Nachahmer. Er sagt in Philipper 4, Vers 12, ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides. Satt sein und hungern, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das ist nicht immer angenehm, aber heilsam. Und ich möchte auch nicht leichtfertig reden. Es gibt Geschwister, die tragen viel, die haben große Nöte. Aber möglich durch den, der mich mächtig macht, durch Jesus. Ich möchte uns einladen, darüber nachzudenken und es Gott zu überlassen, seine Führung und Pläne in meinem Leben anzunehmen. Vorletzter Punkt, Jonathan lässt sich gebrauchen. Gott braucht uns nicht. Er könnte seine Aufgaben viel besser machen ohne mich und ohne dich und auch viel schneller und effektiver ohne uns Menschen. Und trotzdem möchte er uns gebrauchen. Könnt ihr das verstehen? Wir dürfen mitarbeiten. Das ist Gnade. Er will uns gebrauchen und er will uns in seinen Plan einbauen. Ein guter Arbeiter kommt sogar mit schlechtem Werkzeug zum Ziel. Das weiß ein Handwerker. Und Gott ist der beste Arbeiter. Und jeder von uns wird auch Rechenschaft abgeben müssen, ob wir ein Werkzeug waren in seiner Hand, ob wir uns gebrauchen lassen haben von ihm. Jeder. Und ich werde nicht gefragt am Ende meines Lebens, wie hat Matti sich gebrauchen lassen, wie hat der Pitt sich gebrauchen lassen, was hätte der Benny Götze oder Achim, was hätten die besser machen müssen. Da werde ich nicht gefragt danach. Ich werde gefragt danach, was ich in meinem Leben gemacht habe. Was für ein Werkzeug ich gewesen bin, was mein Leben betrifft. Das befreit mich. Das ist sehr befreiend. Jonathan war ein hingegebenes Werkzeug. Gott hat David geliebt durch Jonathan. Das war ein wichtiges Werkzeug im Leben Davids. Er hat Jonathan benutzt als Werkzeug. Und er hat sich benutzen lassen, um David in dieser schweren Zeit beizustehen. Ihn zu lieben. Und ich bin überzeugt, David hat diesen Freund gebraucht und benötigt und bekommen. Aber das schaffen Menschen auch mit. Der hat es angenommen. Der hat es freudig angenommen und gewusst, ja, ich will ein Werkzeug sein, okay. Der Herr hat es so gemacht, okay. Wunderbar. Jonathan bedeutet, dieser Name bedeutet, weiß das jemand, was es bedeutet? Gott hat gegeben, danke Tim. Und ich will ergänzen, Gott hat einen Freund gegeben. Wunderbar, oder? Gott gab David diesen wunderbaren Freund. Und nicht auf viele Menschen wurde so ein Loblied gesungen, wie auf Jonathan. 2. Samuel 1, dürft ihr gerne daheim mal lesen. Was für ein Loblied von einem Freund, der seinen Freund geliebt hat und verloren hat. Ich komme zum Schluss. Jonathan ist natürlich ein Vorbild auf Jesus. In wunderbarer Weise. Keiner hätte doch mehr Grund gehabt, David abzulehnen, weil er sein Rivale war auf die Krone. Und doch liebt ihn keiner mehr als Jonathan. Ich denke, es gab keinen Mensch, der ihn mehr geliebt hat als Jonathan. Vielleicht mehr als die Frauen, die er hatte. Und erkennt ihr, was für eine Einstellung da durchschimmert, die Jonathan hatte? Keiner hätte es mehr verdient, verehrt zu werden. Und keiner ist mehr erniedrigt worden, als der, der eigentlich geehrt hätte werden müssen. Jesus Christus. Keiner hätte auch mehr Grund, mich abzulehnen, weil er mich kennt. All meine Gedanken, all meine Sünde, kennt er alles. Keiner hätte mehr Grund, mich abzulehnen. Und trotzdem ist der mich am meisten liebt. Das kann nur Jesus. Das ist unser Herr. Jonathan war ein Diener, so wie Jesus auch ein Diener war. Und sein Charakter, finde ich, der weist uns so auf Jesus hin, in wunderbarer Weise. Der beste Freund für David gewesen, der beste Freund, den es für uns gibt, Jesus. Den du brauchst, den jeder Mensch braucht. Der sich gestellt hat zu den Niedrigen, zu den Prostituierten, zu den Abhängigen, zu den Kranken, den Aussätzigen, wo alle gesagt haben, bäh, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Er hat keine Mühe gescheut, hat sich zu denen gesetzt, war bei ihnen, um seinen Freunden zu helfen, der sogar seine Feinde liebt, der dich und mich liebt, der sich gedemütigt hat wie kein anderer, der alles geopfert hat, alles hingegeben hat für die Menschen, für jeden ganz persönlich, für jeden. Und jeder braucht diesen besten Freund. Sonst lebst du ohne Hoffnung und ohne Frieden. Und ich möchte einladen dazu, dass wirklich jeder kommt. Und diesen besten Freund Jesus kennenlernt, der uns nie verlassen wird. Jonathan musste seinen Freund verlassen. Er ist gefallen im Kampf. Jesus verlässt dich nicht, nie. Und er gibt dir immer Sicherheit und Frieden für immer. Wenn du ihn noch nicht kennst, dann lade ich dich herzlich ein zu ihm. Jeder ist eingeladen zu diesem wunderbaren Herrn. So war Jonathan ein Vorbild auch auf unseren Herrn. Amen. Soll ich noch beten mit